Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast aus Österreich. Wir bringen dich in den nächsten Minuten auf den neuesten Stand mit allem, was die Energiewirtschaft bewegt. Politik, Wirtschaft und Märkte. Ich bin Angelika Kabrit und das sind die Energate-News der Woche.
Stromausfall. Warum war es in Berlin finster und kalt? Versorgungssicherheit. Wie solidarisch ist die EU im Krisenfall? Winterkraft. Warum der Windkraft ein eisiger Wind entgegenbläst? Es war so finster und auch so bitterkalt. Das ist kein Märchen, sondern Berlin. Am Samstag, dem 3. Jänner 2026, kurz nach 6 Uhr früh, wurde ein gezielter Brandanschlag auf eine Kabelbrücke verursacht, die das Gaskraftwerk Lichterfelde versorgt. Die Folgen waren massiv. Mindestens 45.000 Haushalte und rund 2.200 Gewerbebetriebe im Südwesten Berlins waren plötzlich ohne Strom. Bis Sonntagabend konnten erst etwa 15.000 Haushalte wieder versorgt werden, bis Montagabend rund 20.000. Erst dann normalisierte sich die Lage schrittweise. Am 7. Jänner schließlich konnten die Behörden melden, alle werden wieder mit Strom versorgt. Warum hat die Wiederherstellung so lange gedauert? Zu dieser Frage hat meine Kollegin Stefanie Dirks bei mehreren Experten nachgefragt. Ein zentraler Grund ist die besondere Lage der betroffenen Stadtteile. Das betont Andreas Ulbig, Universitätsprofessor für Energiesysteme in Aachen. Er verweist auf eine faktische Insellage der betroffenen Stadtteile. Es handelt sich um den äußersten südwestlichen Zipfel Berlins, geprägt von Wald, Seen und Naturschutzgebieten. Historisch wie ökologisch ist diese Region kaum mit dem Umland vernetzt. Fällt eine zentrale Leitung aus, gibt es kaum Ausweichrouten. Damit sind wir bei einem entscheidenden Begriff, der sogenannten N-1 Ausfallsicherheit. Sie soll eigentlich sicherstellen, dass ein Netz auch dann stabil bleibt, wenn eine Komponente ausfällt. Im konkreten Fall sei es jedoch möglich, dass die redundante Leitung parallel zur Hauptleitung verlief und damit ebenfalls vom Brandanschlag betroffen war. Redundanz ja, aber räumlich zu nahe beieinander. Laut dem Experten dürften die Täter nicht mit einem derart großen Effekt gerechnet haben. Technisches Know-how müsste aber vorhanden gewesen sein. Allein schon, weil bei dem Anschlag niemand persönlich zu Schaden kam. Bei ähnlichen Manipulationsversuchen gab es durchaus Todesopfer. Auch der Zeitpunkt war offenbar kein Zufall. Malte Berghaus, Netzexperte vom TÜV Nord, verweist auf das erste Wochenende nach Neujahr. Viele Betriebe waren noch geschlossen, der Strombedarf geringer. Gleichzeitig verschärfte das kalte Winterwetter die Auswirkungen des Ausfalls. Für Haushalte ebenso wie für die Reparaturarbeiten. Gefrorene Böden, eingeschränkte Zugänglichkeiten, Arbeiten nur mit Wärmezelten. All das kostet Zeit. Inzwischen liegt ein Bekennerschreiben der mutmaßlich linksextremen Vulkangruppe vor, das die Polizei als authentisch einstuft. Die Gruppe hat bereits mehrfach Strominfrastruktur sabotiert, unter anderem im Zusammenhang mit einem Tesla-Werk. Im aktuellen Fall richtet sich der Anschlag gegen den Bau neuer Gaskraftwerke. Beide Experten sind sich einig. Ein vollständiger Schutz kritischer Infrastruktur ist illusorisch. Berghaus dazu: Man kann nicht aus jedem Umspannwerk Fort Knox machen. Also das sicherste Goldlager der Welt. Mehr Sicherheit bedeutet höhere Kosten. Doch genau diese will die deutsche Bundesregierung eigentlich senken. Etwa über niedrigere Netzentgelte. Ein Thema, das auch Österreich beschäftigt. Einen Hebel gibt es dennoch. Laut Ulbig liegt er in der Reaktionsgeschwindigkeit der Netzbetreiber. Ausreichend Fachpersonal auch an Wochenenden, genügend Ersatzteile, klar eingeübte Abläufe. Der Fall Berlin zeigt jedenfalls deutlich: Unsere kritische Infrastruktur ist verwundbarer, als viele angenommen haben. Und das hinterlässt, nicht nur in Berlin, bei so manchem ein mulmiges Gefühl. Versorgungssicherheit unter der Lupe. Die EU zieht erste Konsequenzen aus der Energiekrise. Ein guter Plan nach den internationalen Vorkommnissen der letzten Tage. Für das erste Halbjahr 2026 plant die EU-Kommission eine Reform der Verordnungen zur Gasversorgungssicherheit und zur Vorsorge gegen Stromkrisen. Beides sind zentrale Regelwerke und beide stammen aus den Jahren vor der Energiekrise. Die Diagnose der Kommission fällt ungewöhnlich deutlich aus. Im Krisenfall ist sich jeder selbst der Nächste. Es mangelte an Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Konkret geht es um die sogenannte Gas-Solidaritätsverordnung. Sie verpflichtet EU-Länder dazu, sich im Krisenfall gegenseitig zu unterstützen. Etwa, wenn ein Land plötzlich ohne Gas dasteht. In der Praxis ist genau das kaum passiert. Laut Kommission wurden gerade einmal 9 von 40 dieser Solidaritätsabkommen umgesetzt. Ein zweiter zentraler Kritikpunkt. Die bestehenden Regeln gingen von kurzfristigen Störungen aus. Ein paar Tage, vielleicht Wochen. Was sie nicht abgebildet haben, ist das Szenario eines langanhaltenden Ausfalls eines Hauptlieferanten. Also genau das, was Europa ab 2022 erlebt hat. Russische Gaslieferungen brachen weg, Alternativen mussten in kürzester Zeit aufgebaut werden. Die Verordnungen waren dafür nicht gemacht. Dazu kommt ein strukturelles Problem, das in der Krise sichtbar wurde. Die Risiken wurden zu sehr nach Sektoren gedacht. Gas hier, Strom dort. In den offiziellen Risikobewertungen wurden sektorübergreifende Abhängigkeiten kaum berücksichtigt. Etwa die Tatsache, dass Gasknappheit unmittelbar die Stromerzeugung trifft. In vielen EU-Ländern sind Gaskraftwerke systemrelevant für die Stromversorgung. Ein besonders heikler Punkt ist die Definition der geschützten Kunden, also jener Verbraucher, die im Krisenfall vorrangig versorgt werden, typischerweise Haushalte, Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten. Dieses Konzept ist in der Gas- und in der Stromverordnung nicht einheitlich geregelt. Das kann in einer sektorübergreifenden Strom-Gas-Krise zu massiven Koordinationsproblemen führen. Wer wird zuerst versorgt und mit welcher Energie? Unterm Strich sagt die EU-Kommission, die Energiekrise hat Schwächen offengelegt, die man nicht mehr ignorieren sollte. Europa muss widerstandsfähiger werden. Winterkraft. Warum der Windkraft ein eisiger Wind in Österreich entgegenbläst. Zuerst die guten Nachrichten. Österreichs Windräder liefen zum Jahresende landesweit auf Hochtouren und meldeten ein Erzeugungshoch nach dem anderen. Das ist typisch für diese Erzeugungsform, denn rund 2/3 des jährlichen Windstroms werden im Winterhalbjahr zwischen November und März erzeugt. Ein Grund zum Feiern. Laut der Interessensvertretung IG Windkraft deckte Windenergie zu Silvester rund 46% der österreichischen Stromversorgung. Auch auf Monatsebene deckte Windkraft beispielsweise im Oktober 2025 mit rund 20% etwa ein Fünftel des Strombedarfs in Österreich. Momentaufnahmen, die verdeutlichen, Windkraft ist zentral, um den erneuerbaren Erzeugungsmix gemeinsam mit Speichern, Netzen und Flexibilitäten zu ergänzen. Wasserkraft im Frühjahr und im Herbst, Photovoltaik im Sommer und die Windkraft schließt den Jahresreigen im Winter. Die Nutzung der Windkraft im Winter hat einen weiteren Vorteil. Wir müssten weniger Geld für Gasimporte ausgeben und wären unabhängiger bei Lieferschwierigkeiten oder geopolitischen Verwerfungen. Doch wenn Windkraft einen Teil der Versorgungslücke im Winter schließt, warum bläst ihr ein eisiger Wind entgegen? Nun, die Windkraft hat in Österreich weniger ein technisches, sondern vielmehr ein strukturelles und politisches Problem. Erstens. Raumordnung und Akzeptanz. Windräder sieht man und das gefällt nicht jedem. In vielen Bundesländern, insbesondere in alpinen Regionen, gilt eine strenge Raumordnung oder Ausschlusszonen. Dazu kommt lokaler Widerstand mit sehr unterschiedlichen, teils emotional vorgebrachten Gründen, warum ein Windrad abgelehnt wird. Verfahren ziehen sich über viele Jahre, man braucht mit anderen Worten viel Geld und viel Geduld. Zweitens. Föderalismus. Jedes Bundesland hat bei der Windkraft seinen eigenen Kopf, auch wenn in Ostösterreich bessere Voraussetzungen sind als im alpinen Raum. Der politische Wille entscheidet, ob Windkraft zur Energieerzeugung verfolgt wird oder eben nicht. Ausbauziele auf Bundesebene und Ausbauziele auf Landesebene müssen auch nicht zum selben Ziel führen. Und wenn sich ein Land nicht an die Bundesziele hält, dann hat es derzeit keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen. Drittens, Netzinfrastruktur. Gute Windstandorte und starke Netze korrelieren nicht zwangsweise. Der Netzausbau hinkt oftmals hinterher, Projekte müssen verschoben werden oder können nicht einspeisen. Eine Lösungsmöglichkeit: mehr Akzeptanz in der Bevölkerung durch aktive Beteiligung, wie beispielsweise Energiegemeinschaften. Wird die Bevölkerung eingebunden und versteht, warum es Windkraft im Erzeugungsmix braucht, sind Projekte oft einfacher und mit weniger Widerstand umzusetzen. Auch der Strombezug aus einem Windpark zu einem attraktiven Tarif für die Energiegemeinschaft hat schon so manchen Kritiker dann doch noch überzeugt.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast aus Österreich. Tägliche Infos zur Energiewende in Österreich liefern wir auf energate-messenger.at. Oder teste uns 30 Tage lang, unverbindlich und kostenlos. Hat dir die Sendung gefallen? Dann abonnier uns doch und wir hören uns nächste Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.